perfekt. Aber da wurde diese berühmte Omi, die ich also heiß und innig liebte, krank. Und da man zu der Zeit ja nur mit Schiffen auswanderte, Flugzeuge, weiß ich nicht, gab es wohl noch gar nicht in der Form, hatten wir dieses Schiff verpasst. Ich glaube, es waren sogar schon Sachen in große Container verpackt, aber das ist alles so vage, da muss ich ja noch kleiner gewesen sein, sodass ich das nicht so richtig mitbekommen habe. Aber meine Mutter hat das Einzige, was sie mal gesagt hat, wir haben ein Haus in Uruguay, das hat inzwischen der Urwald geschluckt. Und das habe ich dann immer so behalten und habe gedacht, wie komisch, warum haben wir ein Haus in Uruguay und sind da nicht? Also die drei Brüder haben es geschafft, mein Vater eben leider nicht. Was soll ich Ihnen jetzt noch erzählen? Gibt es nicht Fragen, die Sie haben? Das wäre mir viel angenehmer. Die Kinder wurden, also meine Klasse, das ging ja auch schon los in der Schulklasse, die wurden dann während des Krieges alle evakuiert. Ich als Mischling ersten Grades, wie das so wunderbar in der Nazizeit hieß, wurde aus dem Klassenverband herausgenommen und durfte nicht mit. Also schickte mich meine Mutter nach Hohndodeleben zu ganz einfachen, sehr lieben Menschen, wo ich dann wir wurden dann ausgebombt inzwischen, also ich blieb da bis Kriegsende, aber ganz kurz vor 1945 kam meine Mutter, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo Hohndodeleben liegt, hinter Ottersleben, es gehen so zwei Berge, Hengelsberg oder Hangberge, ich weiß nicht, ich bin die x-mal mit dem Fahrrad rauf und runter gefahren, die Verbindungen waren damals nicht, Telefon gab es auch nicht, nach Magdeburg kam meine Mutter aufgeregt mit dem Fahrrad angefahren, ich musste auch mein Fahrrad nehmen. Und dann fuhren wir Richtung Haldensleben, Wetringen, und ich bin gestern mit dem Auto durch Wetringen gefahren und habe gedacht, Gott, in welchem Haus wurden wir denn hier versteckt? Meine Mutter war hinterbracht worden, dass wir jetzt auf der Liste standen und als Letzte noch irgendwie auch noch deportiert oder weggebracht werden sollten. Und so sind wir also vor dem Ende des Krieges noch dem Krieg entgegengefahren. Ich habe das so empfunden, die ganze aufgelöste Wehrmacht kam uns entgegen. Und ich sage, Mami, was ist das? Die ganzen Soldaten kommen doch entgegen. Ja, wir fahren jetzt zu unseren Freunden, zu unseren Befreiern. Also die Amerikaner, denen wir entgegenfuhren, waren nicht unsere Feinde, sondern für uns eben die Befreier. So hatte man mir das gesagt. Ich konnte ja immer nur diese Sachen wiedergeben, die man mir erzählt hat. Aber ich habe den Amerikanern war ich damals sehr wohlgesonnen und habe die alle ganz freundlich begrüßt. Also insofern, was andere Kinder nicht taten. Ja, jetzt überlege ich, was ich Ihnen noch erzählen sollte. Ich glaube, ich habe viel zu schnell gesprochen. Also die anderen Kinder, die mussten ja gewusst haben, dass mein Vater Jude war, was ich nicht gewusst habe. Also zumindest die anderen Eltern, nehme ich an. Es war also nur das eine Mädchen, mit dem ich jeden Tag zusammen war, die dann eines Tages nicht mehr mit mir spielen durfte. Und das Wort Judenmädchen, das habe ich dann eines Tages mal gehört. Ich turnte so auf einem Fenster rum. Und eine Frau von gegenüber, die ich vom Sehen her kannte, ich weiß auch heute noch ihren Namen, Frau Koch, schimpfte dann und sagte, du Judenmädchen, geh doch mal vom Fenster weg, du fällst da noch raus. Und da habe ich überlegt, was ist ein Judenmädchen? Ich möchte meinen, war sie besorgt, dass ich da nicht auch da rumkrabbelte, was ja sicher auch nicht ganz ungefährlich war. Aber das Wort Judenmädchen, da hat es mich zum ersten Mal getroffen und ich habe lange überlegt, was ist ein Judenmädchen? Es musste irgendwas Schreckliches sein. Und viele Jahre nach 1945 ging ich mit meiner Mutter mal den heutigen Geschwister-Scholl-Park und wir guckten uns das Haus, ich weiß gar nicht, ob das neue schon gebaut war. Und da sieht sie vom Weiten diese Frau Koch und sagt, ach guck mal, kennst du die noch? Ich sage, ja, wollen wir die nicht begrüßen? Und ich weiß hundertprozentig, dass ich in dem Moment eiskalt zusammenzuckte und sage, ich nicht. Denn das Judenmädchen hatte ich in dem Moment sehr genau in Erinnerung und der wollte ich jetzt nicht die Hand geben und guten Tag sagen. Also ich fand, aber ich habe das nicht meiner Mutter gesagt. Dann hätte ich ja sagen müssen, dass ich auf dem Fenster geturnt habe oder warum hat die mich beschimpft. Also es ging ja nie. Ich durfte ja nie etwas sagen. Also das war ganz, ganz schlimm. Nein, also dadurch, dass ich eigentlich aus dem Verband rausgenommen wurde, aus dem ersten Klassenverband, bin ich eigentlich immer heimatlos in Magdeburg gewesen. Nach 1945 kam nochmal eine wunderschöne Zeit, wo ich zurückkam von Hohndodelleben, wo ich also wieder auch alte Klassenkameraden, das weiß ich gar nicht, aber wo ich in einen neuen Klassenverband kam. Aber meine Mutter hat mich hier nie Wurzeln schlagen lassen. Und ich glaube, die Wurzeln kommen jetzt erst durch den Stolperstein und durch die Verbindung zu meinem Vater, die also jetzt wieder aufgebaut wird. Ich finde, jetzt ist mir Magdeburg wieder lieb. Meine Mutter hat mir alles, was gut war, alles, was schön war, alle Erinnerungen, auch später, nach 45. Ich habe lange reflektiert und habe überlegt, warum hinterher brauchte sie. Früher habe ich immer gedacht, meine Mutter wollte mich beschützen. Dass sie so streng war, so hart war und in allen Dingen, ich fand, nicht sehr liebevoll. Und habe gedacht, okay, sie musste dich ja vor den Nazis schützen. Aber nach 45 war sie genauso streng und da habe ich nie begriffen, warum sie immer noch so streng war. Jetzt musste ich ja nicht mehr beschützt werden. Es gibt die Szene, als die Gestapo-Beamten kamen, ich war zu Hause, es klingelte, die standen dann wirklich in so großen, langen Ledermänteln mit Schlapphüten. Ich meine, ich habe sie sehr groß in Erinnerung, lag ja auch an meinem Alter. Und die überbrachten uns die Todesnachricht von Auschwitz. Fragten erst, ist deine Mutter da? Ich rief dann meine Mutter. Dann standen diese beiden Männer vor der Wohnungstür, gaben uns ein Stück Papier und darauf stand, dass mein Vater in Auschwitz verstorben wäre an Sepsis. Ich kriegte das nur mit, dass mein Vati tot war, lief heulend in die Küche, schluchzte und jammerte und ich weiß nicht, bei uns war immer irgendein Geist in der Küche und diesem erklärte ich dann, mach mir mal eine Leberwurststulle, mein Papi ist tot. Und die sagte immer nur, was ist los, die konnte das gar nicht begreifen. Heute, nachhinein, habe ich jetzt mal über diese Szene nachgedacht und ich denke immer, das Normale wäre doch gewesen, dass Mutter und Tochter sich in die Arme genommen hätten und vielleicht am Abend mal gemeinsam geweint hätten auf einem Sofa zusammen. Ich weiß nicht, warum das bei uns nicht passiert ist. Ich habe bis heute keine Erklärung dafür. Und das sind Dinge, die ich jetzt anhand darüber, dass ich jetzt die ganze Vergangenheit anfange aufzuarbeiten. Ich stecke ja immer noch im Anfang, denn im letzten Jahr bin ich ja das erste Mal nach Magdeburg gekommen aufgrund der Stolpersteine. Und es gibt so viele Dinge, für die ich einfach keine Erklärung habe und wo ich auch niemanden fragen kann. Es gibt niemanden mehr. Also ich bin bis 54 in Magdeburg gewesen. Ja. Ja. Ja, ich habe also solange meine Eltern lebten, bin ich hierher gekommen und ich habe dann ja auch ein Kind gekriegt und das haben wir hierher gebracht und hier vorgeführt. Also bis zum Tode meiner Mutter bin ich hier noch regelmäßig. Die hat hier in Magdeburg gelebt. Und als meine Mutter gestorben war, da habe ich von dem Moment an habe ich beschlossen, dass ich nie an ihr Grab gehe. Das war so eine Entscheidung, die ich getroffen habe. und dass ich nie wieder nach Magdeburg kommen wollte. Und ich hätte das, also man hat mich wirklich mit Engels und mit Zungen beredet, fahr doch da mal wieder hin, es ist dein Geburtsort. Ich habe gesagt, nein, ich habe so negative Erinnerungen, ich möchte hier nie wieder her. Und wenn der Stolperstein nicht verlegt worden wäre, also für den ich unendlich dankbar bin, muss ich sagen, jetzt hat ja mein Vater eine Stätte gefunden. Also jetzt gibt es einen Platz, wo ich an ihn denken kann. Es gab ja nichts. Was ist denn Auschwitz? Ich bin einmal in Dachau gewesen, so ungefähr in den 80er Jahren. Da bin ich nach der ersten Baracke heulend rausgegangen und habe gesagt, ich kann mir das nicht anschauen. Nicht? Und Auschwitz schon gar nicht. Aber jetzt geht es eben los, dass ich so viele Dinge überlege, bedenke, aber ich habe niemanden, den ich danach fragen kann. Und das finde ich eigentlich unendlich traurig. Nicht?
Kann ich mal versuchen, Ihre Mutter, wenn man älter ist, ich meine, man nur die Mutter schon so kurz.
Nein, wir haben nie, also ich habe heute noch mit meiner Cousine, das ist die Einzige, die also meinen Vater, meine Großmutter und meine Mutter kennt. Das war mir auch sehr wichtig. Und da habe ich gesagt, Billy, ich verstehe das nicht. Warum haben wir nie, auch nach 45, es war ein absolutes Tabuthema meiner Mutter. Und meine Cousine sagte dann, du, vielleicht war die so versteinert, dass sie darüber nicht sprechen konnte. Also es ist wirklich unwahrscheinlich, wir haben darüber nie gesprochen. Und so ist es ja auch geblieben, dass ich darüber auch nie gesprochen habe. Also ich habe diesen Sack irgendwann zugemacht, mit all den Erinnerungen, dass ich meinen Vater nicht begleitet habe, also was ganz tief und mir heute noch wehtut, oder dieses Gespräch, ich glaube, das war ein Schlüsselerlebnis, was ich da erlauscht habe von meiner Mutter, wo ich ja auch nicht drüber sprechen durfte. Ich musste ja immer damit alleine fertig werden, auch als Kind. Also ich denke, das war schon schwierig, aber warum wir das später nicht getan haben, da kann ich Ihnen keine Erklärung geben. Also ich hatte das Gefühl, es war auch für sie ein Thema, was sie nicht berühren wollte. Ich kann es nicht sagen. Also irgendwie, außerdem muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, der Einfluss meiner Mutter, den habe ich, glaube ich, erst im 49. Lebensjahr. Da habe ich mich befreit von meiner Mutter. Relativ sehr spät. Meine Tochter sagt, wieso? Also die kann das gar nicht nachempfinden. Aber meine Mutter war so stark und hat mich so unter Druck gesetzt, dass mit dem 49. Lebensjahr habe ich einen Lebenspartner kennengelernt und durch den habe ich mich eigentlich befreit. Also da ist die Befreiung, obwohl sie noch lebte, also sie war noch da, aber da habe ich mich, glaube ich, aus der Klammer meiner Mutter gelöst. So kann ich das nur bezeichnen. Während ich meinen Vater, also ja, vergöttere es ein bisschen falsch, aber er war der liebevolle Partner, er war musikalisch und wir haben so viel gemeinsam gemacht. Einmal hat meine Mutter den Satz geprägt, ich habe das bewusst so gelenkt, dass du auch die Omi lieber hast als mich. Ich habe darüber lange nachgedacht, aber ich habe keine Erklärung gefunden, ich habe sie bis heute nicht. Und die wird es wohl auch nicht geben. Nein. Muss ich jetzt noch weiter reden oder kann ich jetzt ein paar Fragen beantworten? Ich wäre darüber sehr dankbar. Dann fällt mir vielleicht auch noch irgendwas ein, aber im Moment bin ich jetzt erstmal am Ende. Keine Fragen? Ja.
Ja. Haben Sie da Kontakt mit den Mitkonfirmanden?
Ich habe überhaupt keinen Kontakt. Zu keiner Schule, zu gar nichts. Gar nichts. Ich habe sogar hier in Magdeburg noch geheiratet, im Dom und damals im Remter. Aber ich habe keinerlei Verbindung zu irgendwelchen Schulfreunden. Gar nichts. Dadurch, dass wir nun auch ausgebombt sind, ich dann schon vorher evakuiert bin nach Hohndodelheim aus dem Klassenverband raus. Also es gibt gar keine, außer meiner Cousine, die so niedlich sagte, wir hatten sehr wenig Kontakt all die Jahre, weil das war die Schwester meiner Mutter, das ganze Gegenteil, zärtlich, liebevoll, also so einen Kontrast gibt es gar nicht. Und wir hatten aber auch wenig Kontakt all die Jahre. Und sie sagte heute nochmal, ach weißt du, ich erzähle jetzt allen, ich habe eine Cousine geschenkt bekommen. Und sie war auch das, die mir den Stolperstein geschickt hat und hat gesagt, du bist doch so an deinem Vater, du hängst doch so und du versuchst doch jetzt alles über deinen Vater zu finden und aufzuarbeiten. Wäre das nicht das? Ohne sie hätte ich das gar nicht von den Stolpersteinen erfahren. Also ich bin ihr unendlich dankbar und natürlich auch Frau Zachhuber, denn das war eine ganz schwierige Zeit. Ich musste ja nun so einen Brief schreiben. Ja, der Stolperstein lag da und jetzt sollte ich offenbaren, also ich habe meinen Vater verloren. Ich habe das ja noch nie jemandem gesagt vorher. Der Mischling ersten Grades, das gibt es heute gar nicht mehr. Ich habe auch jetzt erst erfahren, da meine Mutter keine Jüdin war, habe ich gar nichts mit der jüdischen Abstammung eigentlich zu tun. Ich wünschte, es wäre umgekehrt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, denn ich bin auf meinen Vater sehr stolz. Also ich wünschte, ich hätte was davon bekommen, aber laut jüdischem Gesetz habe ich gar nichts davon abbekommen, außer einen liebevollen Vater. Also es ist ganz eigenartig. Aber das habe ich auch vorher nicht gewusst. Irgendwelche Fragen noch?
Gab es denn von außen Versuche, irgendwie, dass jemand an Sie herangetreten war, an Ihre Mutter herangetreten ist, an Leute, die wussten, dass der Vater irgendwie deportiert worden, abgeholt worden, nach Auschwitz gebracht worden ist, dass Leute gesagt haben, erzählen Sie mal was in der Schulklasse oder bei Ihrer Mutter oder so, oder dass da mal jemand nach...
Während es, also noch in dieser Zeit, da waren alle Väter weg. Das fiel ja gar nicht auf, dass ob mein Vater nun nach Auschwitz gekommen war oder ob er im Kriege gewesen ist. Also hat mich nie jemand gefragt nach meinem Vater. Der Vater war nicht da. Und ich würde sagen, also so habe ich mir das erklärt. Alle Väter waren zu der Zeit nicht da. Also ich habe das ja auch nur erlauscht damals mit dem Auschwitz. Ich konnte ja damit gar nichts anfangen. Und ich wusste auch immer noch nicht, dass er Jude war und warum er weg war. Also das wusste ich ja alles nicht. Das konnte ich dann alles erst später, sehr viel später, so ganz langsam so in mir gären lassen. Und dann fielen mir eben so viele Dinge ein. Heute würde ich viel mehr fragen, vor allen Dingen meine Omi würde ich sehr viel mehr fragen. Also die hat jahrelang einen Juden versteckt. Wie ihr das gelungen ist, weiß ich nicht. Der hat wirklich die Nazi-Zeit versteckt von meiner Großmutter überstanden. Ich habe mal überlegt, warum konnte sie meinen Vater nicht verstecken, aber das weiß ich nicht. Keine Erklärung. So, ich möchte gerne noch ein paar Fragen beantworten. Ja. Und zwar... Also inzwischen sind sie alle tot. Das erstmal vorausgesetzt, der Lieblingsonkel, den ich also noch sehr gut kennengelernt habe, der ist als erster gestorben. Und eines Tages, ich war gerade in Hamburg, also lebte da auf einem möblierten Zimmer, der Anfang war nicht gerade sehr großartig, als ich von hier nach drüben, also so hieß das ja damals, als ich da angefangen habe, klingelte es und da stand ein Ehepaar vor meiner Tür und fragte, ob ich das, ja, ich sage, das bin ich. Ja, sie hätten etwas von einem Onkel aus Montevideo und brachten mir einen Ring und sagten, den wollten sie mir schenken und ja. Und dann, das war also ganz kurz, das war aber, der wäre angeblich von einem Bruder meines Vaters. Also insofern weiß ich nicht, es gibt eine einzige Tochter des jüngsten Bruders, die lebt in Würzburg und wir haben sehr wenig Kontakt, aber ich habe jetzt gerade beschlossen, aufgrund dessen, dass ich jetzt auf den Spuren der Brüder, die sie ja mal waren, nun so ein bisschen wandere und sie auch sehr wenig weiß, weil das der jüngste Bruder, sie ist also in Buenos Aires geboren, und lebt aber jetzt in Würzburg, dass ich jetzt doch mal meine Erfahrung, die ich über die Brüder, zumindest ist es ja ein Onkel von ihr, dass ich sie doch mal kontaktieren will und ihr das eigentlich jetzt mal erzählen will. Das habe ich jetzt so bei mir beschlossen. Vielleicht interessiert es sie, ich hoffe. Ich kann das ja auch nicht sagen. Aber das hatte ich mir so mal vorgestellt, nicht? Es gibt zwei Fotos von meinem Vater. Eins ist ja hier irgendwo so im Internet erschienen. Und ich habe ein großes Kinderalbum. Das hat meine Mutter, muss ich jetzt mal sagen, sehr liebevoll angelegt. Also da muss ich das Wort liebevoll wirklich mal bezeichnen. Es ist zauberhaft, so vom ersten Tage an mit Fotos. Ich glaube, zweimal erscheint auf einem Bild mein Vati, sonst nie. Es gibt Bilder, aber das ist ja vor 1931. Doch, da gibt es lustige Bilder meiner Eltern auf Westerland als Verlobte grüßen in so witzigen Badeanzügen. Ja, die gibt es natürlich, aber da waren die ja auch noch ganz jung. Die haben 31 geheiratet, müssen dann in diese Wohnung der Königgrätzer Straße gezogen sein, wo ich dann 1932 geboren wurde, also ein Jahr später. Das nehme ich an. Also das nehme ich an. Das hatte meine Großmutter irgendwie arrangiert und das waren, wie nannte man das damals, das waren so typische SPD-Leute. Magdeburg war ja mal eine sehr gute SPD-Stadt. Oder wie nannte man das früher? Ja, nicht?
Monetarisch.
Oh, das will ich nicht unbedingt sagen, aber es war doch, Christoph hatte mir, glaube ich, erzählt, dass hier mal Hitler einmal gewesen ist und nicht so sehr positiv aufgenommen wurde. Das könnte ich mir gut vorstellen. Denn wir hatten ja auch Schäfer und Budenberg und all diese ganzen großen Krupp. Und dieser Onkel Albert, also die ich wirklich sehr vergöttert habe, es war ein ganz einfaches Ehepaar und es gab ein Plumpsklo auf dem Hof und es gab kein fließend Wasser. Also ich kam dahin und ich muss sagen, es ist kein Besuch gewesen, wenn wir damals mit Aufenthaltsgenehmigung hier rüberkamen, um meine Eltern zu besuchen. Meine Mutter hat ein zweites Mal geheiratet, das muss ich jetzt dazu sagen. Also gab es dann nochmal einen zweiten Opi. Und irgendwann hat mich meine Tochter mal gefragt, ja, wer ist denn eigentlich dein Vater gewesen? Und da habe ich dann das erste Mal meiner Tochter von meinem Vater erzählt. Denn die kannten ja immer nur den lieben Opi, der da sehr liebevoll mit ihnen umging. Und das war ja gar nicht der Richtige. Aber in Hohendodelheim, ich nehme an, die Leute wussten Bescheid. Dass die wussten, dass mein Vater Jude war. Also das setze ich eigentlich voraus. Es war ein kinderloses Ehepaar und es hat keinen Besuch hier in Magdeburg gegeben, ohne dass ich nach Hohendodelheim gefahren bin, mit meinen ganzen Kindern und die ganz stolz präsentiert hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich überlegt, ob ich morgen, ehe ich nach Hause fahre, einmal nach Hohendodelheim fahre. Sie sind längst leider verstorben. Und an diese Gräber gehe. Das ist mir so durch den Kopf gegangen. Ich habe da letztes Mal schon drüber nachgedacht. Es fehlte die Zeit.